Du willst deine Geldprobleme in Angriff nehmen und ein besseres Leben führen? Ich bin Linda und ich helfe dir dabei. Bei mir zu Gast ist heute Roman Kmenter und er ist Speaker, also Redner, Ideendesigner und Mutmacher. So steht es auf seinem Blog beschrieben. Und er hat in internationalen Konzernen gearbeitet, hat mehrere eigene Unternehmen gegründet. Und ich habe ihn durch seinen Blog kennengelernt, wo er über Preise und Honorarverhandlungen schreibt. Ja, und das ist heute auch unser Thema, Honorarverhandlungen, Preisgestaltung und eben Schritte aus der Komfortzone heraus, weil das oft noch bei Preisverhandlungen eine große Rolle spielt. Aber erstmal kannst du dich ja noch kurz selbst vorstellen, Roman.
Ja, hallo Linda, schön, dass ich heute da sein darf bei dir im Videoblog. Du hast eh schon einiges gesagt. Ich bin vielleicht für alle Deutschen Hörer aus Österreich, wie man wahrscheinlich vernimmt, obwohl ich mich bemühe, ganz schön Hochdeutsch zu sprechen. Neben Mutmacher und Ideendesigner bin ich Unternehmer. Und das jetzt seit 2001, so nach meiner Konzernkarriere. Und beschäftige mich damit, Unternehmen und Unternehmer finanziell erfolgreicher zu machen. Das funktioniert natürlich oft darüber, mehr zu verkaufen, aber vor allem auch mehr am Stück oder an der Stunde zu verdienen. Da gibt es einiges Potenzial. Das ist mein Schwerpunkt und daher auch mein Preisblock sozusagen.
Mhm. Wobei das ja, das was du schreibst, ist jetzt nicht selbst, also Unternehmer klingt immer so groß, sag ich mal. Also auch für Kleinunternehmer und allgemein klar. Selbstständige ist bei dir auch viel im Blog zu lesen, ne? Also ja, nicht nur große Unternehmen.
Das meinte ich auch mit, also Unternehmer muss jetzt nicht heißen Chef von 1000 Mitarbeitern, sondern Unternehmer kann auch die One-Man, One-Woman-Show sein, die sich unternehmerisch betätigen. Das ist, könnte man auch als Selbstständige bezeichnen,
ja. Mhm. Okay. Du schreibst ja auch immer viel über Komfortzone und da wollen wir halt heute auch drüber reden. Und ich hatte bei dir gelesen, dass die Sicherheit in der Komfortzone trügerisch ist. Kannst du das mal so ein bisschen beschreiben? Also, dass man sich in der Komfortzone sicher fühlt und dass da nicht sonderlich viel passiert, das ist klar, aber wieso ist das trügerisch, die Sicherheit?
Weil die Komfortzone ja nur ein Teil des Gesamtkonzeptes ist. Man muss sich das vorstellen wie vier Kreise, die ineinander sind, so konzentrisch. Und in der Mitte drin ist die Todeszone. Das klingt brutal, ist es auch, weil die Todeszone wächst permanent. Die Todeszone ist, ich sag mal, übertriebene Routine. Wenn jemand zum dritten Mal ins selbe Hotel auf Urlaub fährt, weil es dort so nett war und alles toll war, dann ist das noch Komfortzone. Das wäre so die nächste außerhalb der Todeszone, also Todeszone, Komfortzone. Wenn jemand, und ich kenne so Menschen, zum 15. Mal ins selbe Hotel auf Urlaub fährt, in derselben Woche des Jahres, vielleicht mit denselben Freunden dort im selben Zimmer schlafen muss und am ersten Abend im selben Restaurant an ihrem Tisch sitzen müssen die dann und natürlich genau dieses eine Gericht essen, sonst ist das kein gelungener Urlaubsstart. Das hat dann mit Komfortzone nichts mehr zu tun. Und diese Sicherheit, das zeigt sich auch daraus, ist trügerisch, weil die Todeszone wächst von innen raus. Mit jeder Wiederholung, das erste Mal neues Hotel, bleiben wir bei dem Beispiel, ist möglicherweise Komfort oder vielleicht sogar das nächste, dann nächste außerhalb ist die Stretchzone. Aber zum dritten, vierten Mal Komfortzone und irgendwann gibt es dort nichts Neues zu lernen. Und Menschen zum Beispiel, solche kenne ich auch, noch nie außerhalb von Österreich waren. Und immer in Österreich auf Urlaub fahren. Was ja schön ist, da ist es ja wirklich sehr schön, wenn das Wetter passt, ist es ganz toll bei uns Urlaub zu machen. Aber wenn die dann aus irgendwelchen Gründen auch immer mal, weil Freunde sie einladen etc., gezwungen sind, sich außerhalb des Landes zu bewegen, dann sind sie das einfach nicht gewohnt. Und dann sind sie so aus der Komfortzone geschleudert und wissen sich dort überhaupt nicht zu helfen. Ein Freund von mir hat mal ein Jahr lang alles weggegeben, ich glaube sich getrennt, die Wohnung vermietet und ist ein Jahr um die Welt gezogen mit Rucksack. Den schockt so ungefähr nichts mehr, was Reisen angeht. Der hat Unruhen in Südamerika erlebt, hautnah und. Also dessen Komfortzone, was Reisen angeht, ist enorm groß. Daher ist es so gefährlich, immer in der eigenen Komfortzone zu bleiben, weil wenn dann irgendwas passiert, es wird einem Sicherheit vorgegaukelt, die gibt es nicht. Wenn irgendwas passiert, dann ist man ganz rasch draußen und hat nicht vorgesorgt, jetzt in dem Sinn, dass man darauf vorbereitet wäre. Und das meinte ich damit.
Also der Tod ist nicht in der Todeszone, sondern wenn man dann halt rauskatapultiert wird, dann kommt sozusagen der Tod.
Dann kommt, wenn man rauskatapultiert wird, dann landet man schnell in der Panikzone, das wäre der vierte und äußerste Ring. Und die Panikzone ist eben, naja, was soll ich sagen, Panik. Ja? Das ja. ist weniger angenehm.
Ja, und man ist dann auch nicht mehr handlungsfähig.
Nein, wir sind handlungsfähig. Wenn man allerdings beständig sich vorbereitet, übt, trainiert, aus der Komfortzone rausgeht, dann ist man handlungsfähig, auch wenn mal was Unvermutetes passiert.
Ja, wenn man jetzt sich lange in der Todeszone oder der Komfortzone aufgehalten hat und da raus will, woher nimmt man denn den Mut? Weil ich weiß, viele trauen sich einfach auch nicht, dann so den ersten Schritt zu gehen. Ne?
Ja, natürlich. Es hat mit zwei Faktoren zu tun. Das eine ist Mut und das andere ist, wie soll ich sagen, der Bequemlichkeit abzuschwören. Es hat nicht unbedingt mit Mut zu tun, manchmal ist es auch die pure Bequemlichkeit, die uns in der Komfortzone hält. Wenn ich jetzt sage, ich sitze oder liege am Sofa und schaue mir einen netten Film an, dann wäre das, sagen wir mal, sind wir gnädig, Komfortzone. Um jetzt stattdessen rauszugehen und, ich weiß nicht, eine halbe Stunde laufen oder spazieren zu gehen, braucht es nicht viel. Man muss sich halt aufpassen, es ist mehr, braucht Energie dafür, man muss diese Bequemlichkeit überwinden. Was den Mut angeht, dann ist meine Erfahrung die, dass man den Mut dann kriegt, wenn man aufhört zu denken und stattdessen handelt. Wenn das Worst-Case-Szenario nicht lautet, finanzieller oder körperlicher Ruin oder Tod oder irgendwas sowas extrem Brutales, was soll uns denn in unserer westlichen Gesellschaft denn schon groß passieren? Wir verhungern nicht, wir verdursten nicht. Wir sind normalerweise sicher an Leib und Leben. Das heißt, wenn wir mal was tun, ohne drüber nachzudenken, einfach mal rausgehen aus der Komfortzone, dann stellen wir ja üblicherweise fest, hey, das ist ja hier gar nicht so schlimm, wie ich dachte. Das heißt, woher nimmt man den Mut, indem man nicht denkt und einfach tut? Dann am Weg zu denken beginnt, wo gehe ich denn jetzt lang?
Ja, wobei das bei den meisten Menschen passiert das ja gerade, ne? Dass die dann eben anfangen zu denken. Hast du da irgendwie einen Trick, dass die dann, wie man das halt nicht macht, nicht nachzudenken?
Ja, indem man sich vor vollendete Tatsachen stellt. Ich mache das zum Beispiel beim Zahnarzt. Das ist jetzt etwas, wo ich sage, ja, ich bin bei Zahnreinigung und so, das ist zwischen Vorzone, es gibt Netteres, aber das ist okay. Aber jedes Mal, wenn ich da bin, mache ich mir gleich einen Termin aus fürs nächste Mal. Weil wenn der Termin dann mal in meinem elektronischen Terminkalender steht, dann ist er da drinnen und dann nehme ich den auch wahr, dann wird der im schlimmsten Fall mal verschoben, aber ich mache ihn. Wenn ich jetzt aber dann erst irgendwie in einem halben Jahr wieder drüber nachdenken müsste, mir einen Termin zu vereinbaren und so, dann wäre der Ausgang ungewisser, obwohl ich jetzt keine großartige Angst habe vom Zahnarzt. Das ist eher so, okay, man muss hin, das ist nicht so toll, Bequemlichkeit überwinden. Das heißt, vorvollendete Tatsachen stellen. Da gibt es auch diese Geschichte von den, ich weiß nicht was, die alter griechischer Heerführer, der die Schiffe verbrannt hat, mit denen sie gelandet sind, um den eigenen Leuten den Rückzug abzuschneiden. Die konnten nicht mehr zurück, daher mussten sie nach vorne und haben daher mutiger, intensiver, weiß ich nicht, gekämpft und erfolgreicher vielleicht. Das so von der Grundidee, also ohne Schiffe oder Autos zu verbrennen. Aber
wäre wahrscheinlich auch schlechter heute.
Sich selbst vor vollendete Tatsachen zu stellen, respektive was auch hilft, ist, es anderen mitzuteilen.
Ja, das stimmt.
Weil dann ist man nicht nur sich selbst im Wort, sondern auch anderen. Und das öffentlich am besten. Ja, ich werde das und das tun, so nenne ich beim Wort. Ansonsten, und auch gut dann das zu verbinden, wenn man es nicht macht, mit einer Strafe für sich selbst, was immer das sein mag. Ja, das kann ja eine hohe Spende für einen wohltätigen Zweck sein. Oder ich habe mal gehört, der Dings hat das so gemacht, der Arnold Schwarzenegger, war immer sehr unzufrieden, zeitlang sehr unzufrieden mit seinen Unterschenkeln. Mhm. Für uns Normalsterbliche nicht so nachvollziehbar, die waren schon immer toll, aber für, im Verhältnis zu seinem Bizeps und so war das weniger ausgeprägt. Hat sich alle Hosenbeine abgeschnitten, ist nur noch kurz behost trainieren gegangen, da haben immer viele, auch viele Frauen zugeschaut und er hat gemeint, er trainiert dann die Unterschenkel intensiver, um sich die Peinlichkeit zu ersparen, dass die Leute auf ihn zeigen wegen seiner schlecht ausgebildeten Unterschenkel. Wenn es nicht wahr ist, ist es eine gute Story, die das, die Idee verdeutlicht.
Ja, gut. Und dieses öffentlich machen, das kann man ja auch hervorragend über Facebook und Twitter, aber weiß ich nicht, ist ja heute jeder irgendwo angemeldet.
Genau.
Ne?
Genau. Ja. Dann ist es nicht mehr so leicht, sich es ist nicht zu tun. Oder also bei etwas Banalem wie Sport zum Beispiel hilft es ja auch, sich einen Termin auszumachen mit einem Freund, wenn ich sage, ich will jetzt morgen laufen gehen. Wenn ich nur mit mir selber den Termin mache, naja, und ich gehe nicht und stehe nicht auf morgens, dann passiert auch nichts. Aber wenn ich weiß, der wartet auf mich dort am Sportplatz oder am Waldesrand oder wie auch immer ich laufen gehe, dann steigt die Wahrscheinlichkeit einfach, dass ich es auch tue.
Mhm. Stimmt. Genau. Du hast ja auch, also vielleicht kannst du ja mal kurz auch den Begriff des Stretching erklären. Da hast du ja auch ein Buch zugeschrieben. Das hat ja, also da geht es ja auch um die Komfortzone, ne?
Genau. Das ist genau dieses Vier-Zonen-Modell mit Todeszone, Komfortzone, Stretchzone, Panikzone.
Okay.
Und die Stretchzone liegt halt genau zwischen der Komfortzone und der Panikzone. Und Stretchzone und damit das damit verbundene Stretching. Also Stretching heißt, ich gehe aus der Komfortzone bewusst raus in diese Stretchzone rein. Da ist es anfangs, wie soll ich sagen, ungewohnt. Es schaut ein bisschen gefährlich aus, ich kenne mich nicht aus. Also es ist nicht so kuschelig, aber ich kann da wirklich was Neues lernen. Und es ist nicht so gefährlich wie möglicherweise in der Panikzone.
Mhm.
Also ich sage mal so, wenn ich jetzt ein... Was wäre denn so klassisch Stretching? Ein banales Experiment für alle die Zuschauer. Wenn ich jetzt meine Finger verschränke, so, was ich dann mache, dann mache ich das wahrscheinlich eine Million Mal in meinem Leben oder öfter. Und das ist irgendwie ganz normal, Komfortzone, sagen wir mal. Denke ich nicht drüber nach. Aber wenn ich es andersrum verschränke, so einfach andersrum, was ja im Prinzip genauso gut oder schlecht ist, dann fühlt sich das irgendwie unbequem an und komisch und eigenartig, also nicht gefährlich, aber zumindest unbequem. Das ist bereits Stretchzone. Das ist bereits Stretching. Das heißt, ein Stück weit aus der Komfortzone rauszugehen. Und wenn ich das jetzt, weiß ich nicht, 100 oder 1000 Mal mache, dann fühlt sich es möglicherweise auch wieder okay an. Das Prinzip kommt ja aus dem Muskeltraining heraus. Wenn ich jetzt Bizeps trainieren möchte, dann, und ich mache das mit einem Gewicht, das irgendwie 10 oder 100 Gramm hat, dann wird das nicht viel bringen, weil das in der Komfortzone ist. Ich muss rausgehen aus der Komfortzone ein bisschen, dann kriege ich was, Muskelkater, ich beginne zu schwitzen, das ist irgendwie anstrengend, aber der Muskel wächst und ich steigere mich und die Komfortzone wächst dadurch, die Stretchzone rückt ein Stück weiter weg und das... Ich bin sicherer unterwegs, ich komme weniger leicht in die Panikzone ganz außen.
Mhm.
Das ist so die Idee dabei. Das ist dieses Stretching. Das Stretching ist bewusst rausgehen aus der Komfortzone. Quer durch alle Lebenslagen kann ich das machen.
Mhm.
Ich esse mal was anderes zum Mittag, was ich noch nie gegessen habe. Also raus aus den Routinen. Das geht in Ernährung, in Finanzen, in Partnerschaft, in Beruf, in Urlaub, in allem.
Ja, einfach in Minischritten so viel, wie man sich dann zutraut, um sich dann dran zu gewöhnen und dann trotzdem so einen Fortschritt zu haben.
Ja.
Ja. Du bist ja wahrscheinlich oft aus deiner Komfortzone rausgegangen und hast dann aber ja auch, also es hat ja jeder mal irgendwie Rückschritte und Niederlagen. Wie gehst du denn mit solchen Situationen dann um? Also du schreibst auch in deiner Vorstellung auf deinem Blog, dass du 7 Fehlinvestitionen gemacht hast, was ja sicherlich dann auch irgendwie damit so zu tun hatte. Wie gehst du mit solchen Sachen um, wenn dann halt mal was nicht so gelingt, wie du dir das eigentlich vorgestellt hast?
Wie gehe ich um damit? Gute Frage. Natürlich gibt es, je nachdem, was das ist. Ja, wenn das jetzt eine klassische Investition ist, was Finanzielles, dann ist es ja am Ende letztlich nur das Geld, unter Anführungszeichen. Das ist ja weniger schlimm als Leib und Leben und solche Dinge. Ja. Oder Partnerschaft und so. Und natürlich ist der Schmerz immer da. Gell? Da gibt's manches vom Umgehen ist auch einfach durch Augen zu und durch und das Aushalten und der Schmerz nimmt irgendwann ab. Ja, und es gibt Investitionen, da ärgere ich mich heute noch und das ist wahrscheinlich 10 Jahre her.
Was war das dann für eine Investition?
Das war damals so eine Geschichte mit, wie war das? Habe ich eine deutsche Telefonverkäufermarke, ich war damals noch jünger und dümmer, als ich es jetzt noch bin, und habe mir da am Telefon irgendwelche Anteile von irgendwas verkaufen lassen. Eine Privatfluggesellschaft in weiß der Teufel wo, ich weiß es nicht, und habe da auch richtig Geld investiert. Im Nachhinein betrachtet fragt man sich, wie kann denn jemand so blöd sein? Habe dann auch irgendwann nachher gelesen, die waren auch betrügerisch unterwegs und so klassische Betrugsgeschichte. Ja. Und ja, die Zeit hat's gemacht. Was ich dann schon tue im Finanziellen, ich schreibe dann die Bewertung, ich habe dann so ein Spreadsheet und so, ich schreibe dann die Bewertung dieser Beteiligungen dramatisch ab oder gleich auf Null. Weil dann habe ich den Schmerz überwunden, habe ihn nicht dauernd. Also lieber einmal kräftig abschreiben. Wenn es dann doch noch was wird, wenn dann doch noch was dabei rauskommt beim Konkurs oder wie auch immer, dann freue ich mich. Weil psychologisch betrachtet ist es besser, einmal kräftigen Schmerz zu haben, als, ich sag mal, 10-mal einen kleinen. Ja. 10-mal kleiner Schmerz ist viel schlimmer als einmal kräftiger.
Ja, weil so 10-mal kleiner kann dann ja auch chronisch werden, ne? Also wenn man sich dann medizinisch damit so entsteht ja dann chronischer Schmerz, Schmerzgedächtnis und so.
Ja, das hat mit dieser Verlustaggression zu tun, die wir alle haben. Wir mögen Verluste oder sagen wir so, 100 Euro, das ist auch recht gut abgetestet, psychologisch, 100 Euro Verlust wiegen ca. 200 Euro Gewinnmöglichkeit auf.
Echt?
Verlust ist ca. doppelt so schmerzhaft, wie Gewinn gut ist. Das heißt, daher muss man mit Verlust besonders aufpassen. Und dann lieber einmal ordentlich und schmerzhaft und durch und abgehakt, abgeschrieben, als da ewig herumtun.
Ja.
Das ist so die Devise. Und ja, wie geht man noch daraus um? Daraus lernen, wenn es geht. Idealerweise im ersten Versuch, manchmal braucht es 2-3 Versuche.
Also du startest dann aber auch immer einen zweiten oder einen dritten Versuch. Du lässt dich dann nicht davon zurück.
Ja, ich starte immer wieder, klar. Ja, weil was soll ich denn sonst tun mit meinen 24 Stunden am Tag? Ein paar Stunden zum Schlafen, okay. Ich kann mich ja nicht irgendwie im Sand oder irgendwo vergraben und sagen jetzt, weil, wie heißt es so schön, der Fehler machen nur die Leute, keine, die nichts tun.
Mhm. Ja, genau, die nichts ausprobieren. Ne?
Die nichts
ausprobieren. Du hast ja 7 Unternehmen gegründet. Viele Leute wissen ja nicht mal, wie sie eins gründen sollen oder womit sie eins gründen sollen.
Ja.
Woher nimmst du denn da die Ideen? Also irgendwo liest man auch bei dir, dass du so ungefähr 1 Million Ideen mal aufgeschrieben hast. Ich weiß jetzt nicht, ob die Zahl fiktiv ist oder ob du wirklich schon seit 20 Jahren jeden Tag 30 Ideen aufschreibst. Dann hat man ja auch ziemlich viel. Aber woher nimmst du da die Ideen?
Ich frage das mein Unbewusstes. Also ich gehe laufen.
Mhm.
Beim Laufen kommen mir sehr viele Ideen. Und wo nehme ich sie her? Naja, ich lese sehr viel, ich höre viele Podcasts, im Moment auch Hörbücher, all das. Wenn ich 5 Minuten zur Tankstelle fahre und wieder zurück, dann sind das 10 Minuten, wo ich Podcast höre und nicht Radio. Und auch viel aus Übersee, aus dem englischsprachigen Bereich. Und das inspiriert einfach. Und dann kann man Dinge übernehmen. Das heißt ja nicht, also ich plädiere sehr für Stehlen von Ideen, allerdings nicht fürs stupide, dumme Stehlen, sondern fürs intelligente Stehlen. Und intelligent Stehlen heißt, ich nehme etwas und übertrage es in einen anderen Kontext, zum Beispiel in eine andere Branche. Ich sage, aha, das funktioniert dort gut, könnte man das nicht auch woanders verwenden? Mhm. Es gibt, ab und zu arbeite ich auch mit Kreativideen ganz bewusst, um irgendwie das Spektrum, kreative Methoden, um das Ideenspektrum zu erweitern.
Was sind das für Methoden?
Ja, zum Beispiel kann man hergehen, die haben alle Namen, die habe ich mal gelesen, schon wieder vergessen, aber zum Beispiel kann ich hergehen und sagen, mal ein banales Beispiel, ja? Ich könnte jetzt überlegen, gut, ich will eine neue Art von Fahrrad konstruieren. Und das Beispiel ist insofern ganz gut, weil da wurde vieles schon gemacht. Und jetzt könnte ich mir überlegen, okay, was heißt neue Art? Wie könnte das denn neu sein? Dann könnte man hergehen und man beschreibt mal die Basics von einem Fahrrad. Ein Fahrrad hat irgendwie zwei Räder, hat einen Sattel, hat Speichen, hat einen Lenker, man muss reintreten, man hat zwei Pedale, es ist für eine Person, man sitzt drauf und tritt. So. Und jetzt könnte ich jeden einzelnen dieser, und spannend ist es dann immer, diese Dinge herzunehmen, die quasi in Stein gemeißelt sind, die, wo niemand drüber nachdenkt. Ja, ein Fahrrad hat einen Sattel und hat zwei Räder, das ist irgendwie ganz klar. Jetzt könnte ich hergehen und das in Frage stellen und sagen, muss ein Fahrrad zwei Räder haben? Was wäre, wenn das eins hätte? Oder drei? Oder vier? Oder zehn? Oder gar keine Räder? Wie würde ein Fahrrad ohne Räder ausschauen und was wäre anstelle der Räder? Mhm. Vielleicht so ein Hoverboard oder ich weiß ja nicht. Ja? Und da wurde, gerade beim Fahrrad wurde ja vieles schon gemacht. Es gibt ja inzwischen diese zweirädrigen, diese, wie heißen die, wo man draufsteht mit Lenker, jetzt auch sogar ohne Lenker. Es gibt Fahrräder mit zwei Rädern ohne Lenker, da steht man einfach nur mehr drauf. Ich habe den Namen noch nie gesehen.
Wie war das? Ich komme gleich rein.
Ja, Brett, so breit circa, so tief, man steht drauf, rechts und links ist ein Rad montiert und es hat einen kleinen Motor. That's it.
Ach, du, hier, Seg...
Nein, Segway sind die mit dem Lenker vorne.
Ach so, und das hat nicht mal einen Lenker?
Es gibt jetzt auch ohne Lenker.
Ah, okay, nee, habe ich noch nie gesehen.
Da haben schon ein paar Leute diese Fahrradidee ausgeschlachtet.
Ja.
Ein bisschen. Fahrräder mit drei Rädern gibt es schon lange, oder mit zwei Stützrädern für zwei Leute gibt es auch schon lange. Und das kann man nicht nur mit Produkten machen, das kann man auch mit Geschäftsmodellen machen. Wurde auch schon gemacht. Zeitungen wurden früher verkauft. Ganz klassisch. Jetzt gibt es Zeitungen, die nicht verkauft werden, sondern verschenkt. Es werden Handys verschenkt. Wird finanziert über Verträge und. Ich kann das im Prinzip mit fast allen machen.
Ja. Wenn ich möchte. Und wenn du jetzt da so einen Haufen Ideen hast, wie entscheidest du dann, welche Idee lukrativ ist, welche gut ist und welche schlecht? Hast du da irgendwie eine Methode für dich?
Ja, ich kämpfe immer mit dem Problem, dass mein Tag nur 24 Stunden hat, wie alle anderen Menschen auch. Naja, wenn ich mich damit beschäftige, dann sollte es mir Spaß machen, sollte mich interessieren, sollte mich packen. Nicht jede Idee packt mich. Das ist die Fahrradidee, oder wenn wir jetzt Fahrradideen kreieren würden, neue, dann würde mich das, glaube ich, nicht so sehr packen, aber okay, andere schon. Dann hilft es, wenn ich Know-how habe in dem Bereich. Das Know-how kann man zwar auch zukaufen oder man kann sich einen Partner suchen, der das Know-how hat. Man kann das auch lernen, gerade heutzutage. Es gibt ja alles Know-how online im Prinzip. Trotzdem, wenn ich es habe, hilft das schon. Und das Dritte ist dann abzuchecken, gibt es einen Markt dafür? Wobei das mit dem Markt natürlich auch trügerisch ist. Es muss ja gar keinen Markt geben. Man kann ja auch einen Markt entwickeln, was natürlich schwieriger ist, gefährlicher ist. Da gibt es eine höhere Dropout-Rate, aber allemal spannend. Einfacher ist es, Ideen in den Markt zu setzen, wo es schon einen Markt gibt.
Mhm.
Das ist klar. Fahrräder werden schon verkauft. Naja, wenn es da eine Innovation gibt, eine andere Art von Fahrrad, dann ist das leichter kalkulierbar und absehbar. Ich mache was ganz, ganz Neues auf der grünen Wiese, so wie Red Bull war damals so etwas, als es begonnen hatte.
Mhm.
Energy Drinks gab es nicht.
Ja.
Oder Apps. Apps gab es vorher auch nicht. Das ist irgendwie ein ganz neues Ding.
Mhm.
Klassischer Software war man irgendwie auf der sichereren Seite. Klar.
Ja, und entwickelst du dann so diese Ideen, wo du meinst, die sind, also die lohnen sich, entwickelst du dann zu denen Konzepte? Weil du hast ja, also bei dir kann man auch lesen, dass du in der Schublade immer ein Dutzend Konzepte rumliegen hast.
Ich entwickle die zum Teil zu Konzepten aus.
Ja.
Das geht manchmal ganz schnell, wenn ich dann irgendwie gerade so vom Laufen zurück bin und dann schreibe ich das auf und manchmal kalkuliere ich das sogar auf die Schnelle durch.
Wie umfangreich ist dann so ein Konzept? Eine dieser vier Seite oder länger?
Meistens dann so eine kurze, ein Excel-Sheet oder so, gar
Okay.
nicht, eher gerechnet dann und nicht so sehr geschrieben. Ich arbeite ganz gerne mit Excel und dann tue ich mal ein paar Zahlen drauf und so und rechne das mal durch. Und ja, und wenn es dann, meine größte Chance haben die Ideen, die in dem Bereich sind, mit dem ich mich schon beschäftige. Das, ja, und das liegt irgendwie am nächsten. Weil was ich schon merke, ist, wenn ich dann ganz was anderes mache, was ich auch mal mache zwischendurch, dann nimmt das schon viel Energie weg. Dann splittet sich der Fokus und ich habe jetzt gerade wieder mal beschlossen, jetzt im nächsten Jahr ganz fokussiert auf meinen Kernbereich, Vorträge, Wissen vermitteln, Informationen verteilen, verkaufen. Das ist so die Grundidee.
Um jetzt noch mal irgendwie zurückzukommen zum Thema Preisverhandlungen, kannst du da vielleicht, wenn man jetzt, weil ich weiß ja, also ich habe da jetzt heute keine Probleme mehr mit, gute Preise zu verlangen, aber das hatte ich auch lange. Kannst du mal so einen einfachen Tipp geben, was man machen kann, wenn man seine Preise anheben will und man traut sich nicht oder man hat da ein komisches Gefühl dabei?
Ja.
Ja, wie geht man da am besten vor?
Also wir sprechen jetzt von klassisch selbstständigen Dienstleistern, sehr oft die ja selber das Produkt sind oder die Dienstleistung sind. Das ist ja schwer trennbar.
Ja.
Wenn ich eine Firma bin, eine Größe, ein Produkt verkaufe, ist das ein bisschen leichter. Das ist das, was du erwähnst, ist gleichzeitig das größte Hindernis zu besseren Honoraren, zu mehr Verdienst. Das, was zwischen den Ohren sitzt, bis Boris Becker mal gesagt hat. Wie kann ich es tun? Ich muss den Preis primär mir selber verkaufen. Solange ich selber nicht an den Preis glaube, dass ich das wert bin, tue ich mich schwer. Wie mache ich das? Indem ich zum Beispiel, ich habe das in einem Blog mal gemacht, indem ich mal aufliste, was alles dranhängt. Ich habe das mal gemacht für einen Vortrag. Weil gerade bei Vorträgen ist das ja manchmal, sieht das auf den ersten Blick seltsam aus. Da gibt es Menschen wie mich und andere, die stehen vorne, reden eine halbe Stunde, Stunde und kriegen dafür mehrere tausend bis viele tausend Euro, je nachdem. Die High-End in dem Bereich sind ja ehemalige Politiker und sowas. Und ich glaube, für Bill Clinton zahlt man eine Viertelmillion Dollar oder mehr. Inzwischen, ich glaube mehr inzwischen. Okay, da bin ich noch nicht ganz. Aber jetzt zurück von Bill Clinton in den normalen Bereich. Man kann sich mal eine Liste machen, ich habe das gemacht. Was steckt da denn alles an Aufwand tatsächlich dahinter zeitlich? Akribisch zu sagen, was brauche ich? Jetzt mache ich Coaching. Sagen wir mal, man macht Coaching, ja? Man schaut für eine Stunde Coaching, was hängt da unmittelbar dran? Ich muss mich vorbereiten, ich muss mich nachbereiten. Das ist locker mal. Wenn ich es gewissenhaft mache, wahrscheinlich eine halbe Stunde vor, eine halbe Stunde Nachbereitung, manche schreiben ein Protokoll danach, je nachdem. Dann habe ich manchmal, je nachdem, wo das Coaching ist, manche Coaches haben dann Fahrtzeit, weil sie von zu Hause zum Coaching-Ort fahren müssen. Wenn es eine Firma ist zum Beispiel, dann fährt der Business-Coach dorthin. Das ist schnell mal eine halbe Stunde hin, eine halbe Stunde zurück. Das heißt, aus einer Stunde Coaching sind schnell mal 3 Stunden geworden. Und wenn dann jemand hergeht und sagt, ja, verlangt 150 Euro die Stunde, sagen wir mal, das ist im Firmenkontext eh schon gar nicht so schlecht, ja, dann ist man letztendlich bei 50 Euro die Stunde. Da habe ich noch nicht das Rechnungsschreiben und so weiter und so fort. Und das sind nur die variablen Kosten oder variablen Aufwände. Da habe ich noch nicht meine Coaching-Ausbildung, meine Weiterbildung kalkuliert, weder die Zeit noch das Geld. Wenn ich als Dienstleister in dem Bereich, sagen wir mal, nur eine Woche im Jahr Weiterbildung mache, dann kostet mich die Woche, je nachdem, was ich für einen Kurs mache, keine Ahnung, zwei, sagen wir, 2000 Euro oder irgendwie sowas oder auch drei, dann fliege ich da wohin, habe vielleicht noch Hotelkosten, ich habe noch die Zeitrechnung, wo ich nicht coachen kann, bin da schnell auf 7000 Euro, die müsste ich auch wieder umlegen auf meine Coachingstunden pro Jahr. Nur die Fortbildung, habe ich immer noch nicht die Ausbildung gerechnet und. Und man kommt dann, wenn man das wirklich so akribisch macht, schnell in Bereiche, wo man sieht, okay, meine Reinigungskraft verdient es eigentlich besser als ich. Oder zumindest der Automechaniker oder der Spengler. beim, der Karosseriespenker beim Auto. Ja? Mhm. Das kann dann schon so ein Aha-Erlebnis sein, wenn man sagt, ja, na, eigentlich ist das wirklich böse, das geht so nicht. Also das hilft schon.
Ja. Ich kann auch mal in die Shownotes, ich kenne so einen einfachen Excel-Rechner, wo man sich Stundenlöhne für Selbstständige ausrechnen kann, kann ich da nochmal zusetzen. Du hast, glaube ich, irgendwie einen Rechner bei dir auf der Seite, wo man so Produktpreise variieren kann.
Ja, das ist ein anderer Rechner, da geht es darum, ich kann mir ausrechnen mit meinem Rechner, das gratis zum Download bei mir, wie viel du mehr ein Stück verkaufen musst, um wenn du eine Aktion machst, oder auch in Stunden verkaufen musst, das ist ja nicht egal, wenn du eine Aktion machst, sagen wir mit dem Aktionspreis minus 10%, minus 20%, wie viel mehr musst du verkaufen, damit du denselben Deckungsbeitrag erzielst.
Mhm.
Das kann dann schon für Dienstleister, die stundenweise quasi Zeit verkaufen, auch nutzen. Noch spannender ist es für Menschen, die Produkte verkaufen, da wirkt sich nämlich noch dramatischer aus letztendlich. Aber auch für Dienstleister ist es absolut interessant.
Ja, wobei online ist es ja recht einfach, Produkte zu verkaufen, genau. Ne? Irgendwie E-Books oder Kurse digital, das ist ja, machen ja auch viele Coaches.
Genau.
Stimmt. Ja, genau. Okay, als abschließende Frage würde ich gerne noch von dir wissen, welche Podcasts du so hörst, wenn du gesagt hast, du hörst viele. Sag doch mal.
Ja, ganz gerne ein paar der Amerikaner,
ja.
Weil die manchmal ein paar neuere Dinge auch bringen. Man sagt, es ist ein bisschen voraus. Lass mal kurz schauen. Ich sag dir das gleich. So, meine Podcasts. Ich vergesse den Namen im Download. Also. Ja, den Dings mag ich ganz gern, den AskPat.
AskPat. Worüber spricht der? Wie heißt der Podcast?
Online-Marketing.
Ach so, okay. Marketing.
Dann AskPat. Einen österreichischen Kollegen, der sich viel mit digitalen Produkten auch beschäftigt, der Markus Zerenak.
Ach so, ja gut.
Kennst du ihn?
Ja.
Hast Erfolg mit Leidenschaft, finde ich gut, vor allem ja. Seit dem Launch jetzt, finde ich sehr gut. Den Afmon Air Blog Podcast, genau, höre ich immer wieder mal ganz gerne. Wen habe ich noch? Ah ja, Amy Porterfield, finde ich gut.
Ja, super. Ziehe ich mir jede voll, also ich weiß nicht, seit ein paar Wochen, ich habe die entdeckt, die ist super.
Finde ich sehr gut. Und ab und an auch die. Wie heißt sie hier? Build Your Tribe, wo ist denn der Name? Warte mal kurz. Sie ist der Name nicht. Build Your Tribe. Ah ja, Charlene Johnson.
Okay.
Charlene Johnson.
Also alles Marketing. Eher.
Alles Marketing, im Moment alles Marketing, ja.
Wobei Markus Zerenak ist ja auch viel Lifestyle, ne?
Aber auch viel Lifestyle, aber auch viel Marketing. Ich,
ja.
Ich finde dann die Marketing-Podcasts von ihm.
Ja, hat er jetzt, glaube ich, neu dazu genommen, ne? Also ich habe ihn irgendwie jetzt so marketingtechnisch jetzt eher so entdeckt.
Ja, hat jetzt die relaunched,
ja.
Und ist jetzt ganz auf digitale Produkte und
ja.
So recht stark, ja.
Ja, finde ich auch gut. Gut, dann wären wir auch schon fertig. Dann gut. Danke ich dir für deine Zeit und das nette Gespräch.
Ja, hat mir viel Spaß gemacht, Linda.
Alles klar.
Okay.
Dann tschüss.
Tschüss.
Vielen Dank fürs Zuhören. Weitere Infos für dein Geld gibt es in meinem Blog auf www.mymoneymind.de. Wenn dir der Podcast gefallen hat, freue ich mich über eine positive Bewertung.